Feeling angry is a natural thing. Everyone gets angry now and then. Let's go back and see what made these boys and girls angry.
Hallihallo, hallöle, willkommen zu einem neuen Hatecast. Ich bin Stu und an meiner Seite wie immer Pascal. Hallo Pascal.
Hallo.
Ja Pascal, heute haben wir uns wieder einen großen Film vorgenommen, aber bevor wir jetzt zu diesem kommen, letzter Lovecast, Lone Ranger. Wie fandest du das so?
Fand ich gut. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe irgendwie gar keine Erinnerungen mehr an den.
Ja, weil du eine Woche lang in Berlin versackt bist vielleicht.
Ja, ich habe, aber ich glaube, ich war zufrieden. Ich bin ja allein schon dadurch glücklich, dass wir diesen Film mal wieder ein bisschen in den Vordergrund gerückt haben. Ne? Ich habe nämlich das Gefühl, dass er echt unter ferner Liefen irgendwie läuft. Also, dass überhaupt gar kein Thema mehr ist. Gar nicht. Ja, ja. Weder als Flop noch als, naja, gut, so schlecht ist er ja nicht. Ja. Wieder, also, deswegen, gute Sache, weitermachen. Ja. Und du?
Ja, ich habe mir halt nochmal angehört, um halt so Shownotes und so zu machen. Fand ihn auch gut. Also ich glaube nicht, dass es ein Lovecast ist, an den ich mich jetzt in 6 Monaten noch erinnern werde, aber ich finde, wir haben gutes Werk getan, um diesen Film ein bisschen zu bewerben.
Mhm. Ja. Ja.
Kann man schon so, ja, gut. Aber wir haben 2 Kommentare erhalten zu dem letzten Lovecast, die sich aber nicht nur darüber äußern, wie sie ihn fanden. Ich lese einfach mal vor, ja? Der Incorruptus, unser Lieblingsuser Incorruptus, ganz wichtig, hat geschrieben zu den Kommentaren zuvor. Verzeihung. Hate und Love Actors ist eine ziemlich gute Idee. Gerade weil es so wenige Hate-Schauspieler gibt, sollte man hier mal welche sammeln. Mein einziger, der mir sofort einfällt, ist Diane Krüger. Aus dem Nichts konnte mich zwar mittlerweile versöhnen, aber sonst nervt sie mich in all ihren Filmen. Ganz besonders in den Glorious Bastards. Da nervt sie mehr als Til Schweiger. Das muss man erstmal hinkriegen. Die ist da so hölzern schlecht, dass da fällt nur nicht richtig ins Gewicht, weil sie eine Schauspielerin spielt und sie sich quasi selbst spielt. Da ich fast wie bei Herr der Ringe, wo Orlando Blums schlechtes Schauspiel nur nicht auffällt, weil er einen Elb spielt. Zum Hauptthema. Danke. Ja. Ja, hatte nie ein Interesse am Film, aber durch euren Lovecast kommt er auf meine Watchlist. Siehst du, Pascal, wir hatten Erfolg.
Sehr schön. Ja. Mutige Aussage, Orlando Bloom spielt scheiße, aber ist ein Elb, deswegen fällt es nicht auf. Finde ich geil.
Das sollte man jetzt immer so machen.
Ja, irgendwie schon,
einfach,
ne?
Ja, einfach so irgendwie ein Schauspieler, den man, der nicht so gut ist, aber vielleicht beliebt, Mark Wahlberg zum Beispiel. Ja?
Spitze Ohren geben.
Genau.
Ja. Ja, das mit den Lieblingsschauspielern oder den Hassschauspielern, das ist schon interessant, aber ich, wie auch selber schreibe, ist echt schwierig, einen Hassschauspieler zu finden.
Ja, also wir haben
den man echt grundsätzlich ablehnt, weil da kann ich sagen, ich habe da echt keinen.
Wie gesagt, das hatten wir ja letzten Ausgabe schon besprochen, dass wir halt schon Schauspieler haben, die wir halt nicht so talentiert finden, aber dass weder du und ich noch irgendwie Hasspickel bekommen, wenn wir jetzt Mark Wahlberg sehen. Ne?
Ja.
Aber vielleicht gibt's ja in der Movie Rake Redaktion irgendwie ein paar Leute, die wirklich so richtig Hassschauspieler haben. Und vielleicht
Ich mag Tom Cruise nicht.
Das ist dein Lieblingsbeispiel, ne?
Ja, furchtbar. Ey. Boah.
Ja, okay. Wir haben noch einen Kommentar, hau rein.
Okay. Ja, der stammt von unserer Lieblingsuserin SB2929 und die schreibt, das mit den Covern finde ich eine echt nicht schlechte Idee. Als eine Art regelmäßiges Special, bloß eben wie gesagt ohne Podcast, sondern als ein normaler Beitrag. Da könnte man so einiges über diese modernen Cover loswerden, die einfach bloß die Köpfe der Hauptperson aneinander photoshoppen und unten drunter irgendeine dramatische Szene dran kleben. Könnt ihr gleich mit Lone Ranger anfangen? Zum Film Lone Ranger. Er hat den Flop so nicht verdient. Natürlich hat der Film seine Schwächen, ich finde ihn aber in ganzen Maßen okay. Okay. Johnny Depp macht ihn meiner Meinung nach natürlich besser. Gehört eben auch zu meinen Lieblingsschauspielern. Aber ehrlich gesagt ist Lone Ranger einer von diesen Filmen, die ich nicht wirklich vermissen würde, wenn es sie nicht gäbe. Ein Wort zum nächsten Hatecast. Wehe.
Ja, perfekte Überleitung, oder? Ja, die SP2929 fängt an, wie ein Wolf zu heulen. Aber wolltest du noch was zum Kommentar sagen? Entschuldigung.
Ja, das mit den Covern, das hatten wir ja auch schon im Podcast. Das ist durchaus interessant, also, aber da müsste es ja halt jemanden geben, der die Recherche macht, der Vergleiche zieht und es geht halt nur wirklich als visuell, also als visuelle Darstellung. Das wäre dann vielleicht was für Yumik. Der macht nämlich eh schon zu wenig.
Ja, und das ist noch unbezahlt, ne? Das ist so ein
Ignorant. Da soll man was tun für sein Nichtgeld.
Echt, wirklich.
Nee, aber wirklich, also es stimmt ja, dass früher die Cover wirklich liebevoller gestaltet waren. Das heißt nicht, dass es heute keine liebevollen Cover mehr gibt, aber ne? Photoshop hat halt auch vieles verbilligt.
Ja. Ich habe ja letztens mit Yume gepodcastet und da hat er mir erzählt, woher Photoshop eigentlich kommt.
Ja, das hat er das auch noch entwickelt oder was?
Nee, eher nicht. Nein. Aber ich verrate jetzt hier nicht, woher Photoshop ursprünglich kommt. Da müsst ihr euch den Podcast anhören, der entweder jetzt schon draußen ist, wenn ihr das ja hört, oder in Zukunft noch kommt. Mal gucken.
Ja? Okay.
Okay, gut. Dann machen wir mal einen Strich drunter und kommen zu unserem heutigen Film. Wolf of Wall Street.
Boom.
Und sehr. Ja. Ihr wolltet einen großen, beliebten Film, ihr habt ihn.
Und wenn irgendeiner von euch pisst sich an, weil wir einen großen Film kritisieren. Also wirklich, dann gibt er ja.
Ja, dann heulen wir nämlich wie die Wölfe. Vorweg, also ich habe mit einem letzten Freund unterhalten und hab ich gefragt, was wir als nächstes für den Hatecast machen. Habe ich gesagt, Wolf of Wall Street. Und er hat mich dann etwas gefragt und das werde ich hier nochmal sagen, nein, wir finden den Film nicht absichtlich schlecht. Es ist nicht so, dass wenn die Mikros aus sind, wir dann sagen so,
ja, guter Film.
Ist ein geiler Film. Nein, das ist wirklich unsere wahre Meinung. Also, um das schon mal klar zu machen, ja. Wolf of Wall Street, fangen wir mit der üblichen Frage an. Pascal, wann hast du ihn zum ersten Mal gesehen und wie war es damals für dich?
Das erste Mal habe ich ihn im Kino gesehen. 2013 oder 2014, eins von beiden. Er lief im Januar.
2014, ja. 14
im Erster. Im Januar. Ja, genau. Und ich weiß noch, dass ich unfassbar vorfreudig auf diesen Film war. Das war der Film der Filme. Also, und dann saß ich drin und hab nach einer Stunde gemerkt, irgendwie funktioniert das hier nicht. Und hab mich dann die letzten 2 Stunden mehr in meinem Sitz hin und her geschoben, während der Saal um mich herum wirklich gröhlend gelacht hat, das weiß ich noch. Und ich hab mich da so ein bisschen fremd gefühlt.
Ja. Ja, ich hab ihn auch im Kino geguckt. Ich hab da eine kleine nette Anekdote. Ich war mit Freunden drin und einer dieser Freunde war damals noch in einem Volleyballverein. Und wir sind um 11 Uhr abends reingegangen.
Oh, spät.
Und ja, spät. Und der Film geht halt netto 3 Stunden. Ja. Mhm. Und dann darfst du halt noch eine halbe Stunde Werbung ein Pipapo dazu zählen. Und er muss halt noch gute Stunde nach Hause fahren.
Mhm.
Und wir saßen halt so kurz vor 11 im Kinosaal. Er war schon deutlich müde und erzählte mir dann, ja, er muss um 5:30 aufstehen, weil er dann mit seinen Volleyball-Jungs zum wichtigen Spiel oder sowas fährt.
Mhm.
Und dann musste ich ihm leider sagen, du, der Film geht 3 Stunden. Und wir haben das Spiel verloren. Ja, also böse Marty, ganz, ganz böse.
Ja, schämlich.
Ja, aber bei mir war es auch so, also helle Vorfreude auf den Film. Die ersten Trailer waren ja auch super, die haben richtig reingezogen.
Ja.
Und ich saß dann auch da und so, ich fand am Anfang, wurde ich auch voll reingesogen. Und dann auch so dachte ich, irgendwie das passt hier alles nicht so richtig. Das ist halt großer Exzess, aber das ist keine Substanz. Und ich hatte irgendwie, ich fühlte mich auch irgendwie so ein bisschen angewidert, weil ich das Gefühl habe, das habe ich jedes Mal, wenn ich den Film gucke, dass mir der Film wirklich suggerieren will, hey, John Belfort ist ein geiler Typ, oder? Und ich nur sage,
Na komm, ist cool.
Nee, ist er
ist
nicht.
Ist cool.
Ja.
Ja, furchtbar. Ja. Hast du ihn dir nochmal angeguckt?
Ich habe ihn mir vor einem halben Jahr nochmal angeguckt. Und dann habe ich mir jetzt nochmal die Tage so szenarisch, sage ich mal, so durchgeskippt. Also ich würde sagen, nochmal so viele wichtigsten Szenen gegangen. Ich hatte den aber Vorfeld auch relativ auch gut im Gedächtnis, denn er ist halt, er hat halt schon von der Inszenierung her und von seiner Gestaltung her ist der schon sehr einprägsam. Das muss man den Film lassen. Der ist halt wirklich top inszeniert. Also über die Inszenierung geht's, glaube ich, heute auch gar nicht, oder? So ist er ja.
Auch, ne?
Also, sagen wir so, die Erzählung ist halt gut dabei, um die Sachen unter den Teppich zu kehren, die eigentlich wichtig wären. Und ich muss halt sagen, was mich wirklich am meisten ankotzt, ist, dass der Film am Ende, also ich habe halt nie das Gefühl, dass der wirklich auf das wichtige Thema eingeht, nämlich die Opfer von diesem John Belfort.
Sollen wir eigentlich erstmal sagen, worum es geht?
Pardon, natürlich, bitte. Also, ich stell mir gerade vor, die 0,2% unserer Hörer, die den Film nicht gesehen haben, und ich denke, ja, warum geht's denn eigentlich?
Ja, soll ich das machen?
Ja, bitte.
Es geht um den Börsenmakler Jordan Belfort, der, glaube ich, Mitte der 80er war es, an die Wall Street gegangen ist, weil er ganz, ganz einfach gesagt reich werden wollte. Und der Film beginnt halt damit, nach einem kleinen Vorgeschmack, wie es wirklich aussieht bei ihm in seinem großen Unternehmen, wie er sich auf seine Maklerprüfung vorbereitet und wie er von Matthew McConaughey unter die Fittiche genommen wird. Und nachdem er dann seine Prüfung bestanden hat und seinen ersten Arbeitstag an der Wall Street, ich glaube damals noch bei LF Rothschild hieß das, glaube ich, angestellt war, gibt es halt diesen legendären schwarzen Montag 1987, der größte Börsencrash seit Ende der 20er Jahre. Und frisch die Prüfung bestanden und Jordan Belfort wieder arbeitslos. Scheiße. Gut, was macht er? Er geht zu einem Vorstellungsgespräch bei einem Wertpapierunternehmen, was Pennystocks verkauft. Pennystocks, das sind Wertpapiere ohne Kurswert im Prinzip oder total gering. Also wenn du finanzierst oder investierst, dann wirst du auf jeden Fall Geld verlieren. Außer du hast das Glück, dass du in Amazon irgendwann mal ganz am Anfang investiert hast, als die noch unbekannt waren, aber wann ist das mal der Fall? Ja, und im Prinzip baut er sich dadurch ein Imperium auf, indem er Wertpapiere verkauft, die eigentlich keinen Wert besitzen. Und das beschreibt der Film, wie Jordan Belfort über Jahre Menschen verarscht hat. Denn er hat, glaube ich, mit seinen Betrügereien über 200 Millionen US-Dollar gescheffelt.
Ja. Aber wenn du das jetzt so erzählst, klingt das trotz des ganzen Geldes ja sehr nüchtern eher. Ne?
Ja, das war jetzt einfach mal nur der dünne Handlungsfaden.
Ja. Ja. Denn was man noch sagen sollte, Jordan Belfort war Lebemann.
Kann man schon, oder ein ist, bon also, vivant.
Ja, ich glaube, einer der allerersten Szenen, in dem wir Jordan Belfort, gespielt von Leonardo DiCaprio, sehen, ist, wie er, glaube ich, Koks aus dem Hintern einer Hure zieht.
In den Arsch reinbläst. Ja.
Ja, genau, das kann man auch so ausdrücken.
Ja, er bläst es ihr rein. Ja, das ist, glaube ich, sogar die erste Szene von ihm, nachdem man sieht, wie dieses Zwergenwerfen stattfindet.
Ja. Ja, also der Film ist im Prinzip eine dreistündige Exzessparade, weil Jordan Belfort halt unglaublich viel Geld ausgibt, weil er es hat, unglaublich viel Drogen nimmt, ja, weil er Geld hat.
Ja.
Ja, und unglaublich viel redet.
Auch und unglaublich viel brummst.
Das auch, ja. Genau. Also der Jordan Belfort durchbricht halt echt häufig die vierte Wand.
Mhm.
Und er macht auch keinen Hehl daraus, dass das, was er macht, illegal ist. Ich glaube, der erste Monolog, den er zu dem Publikum richtet, ist wirklich so, das ist alles illegal hier.
Ja, ja. Ne? Aber scheiß drauf.
Genau, scheiß mit drauf.
Kohle.
Stärken werfen. Ja.
Ja. Tatsächlich, genau. Ja, das ist die Geschichte und man merkt, dass es ein Scorsese ist, finde ich.
Ja, ich hatte am Anfang des Films so das Gefühl, hey, das ist so modernerer Scorsese.
Ja, aber man merkt immer noch, da könnte so ein Goodfellas drinstecken.
Ja, das
jedenfalls in den ersten 45 Minuten, sagen wir mal.
Ja, ja. Ne? Das stimmt. Aber der Film hat also für mich, ich finde, der hat null Substanz.
Tatsächlich. Da ist schon wieder dieses Scheiß tatsächlich. Ah, ich wollte es mir doch abgewöhnen. Jedes Mal, wenn ich jetzt tatsächlich sage, 10 Cent in die Movie-Break-Kasse, wird dann auf Thomas Geburtstag ausgezahlt.
Juhu, 2,20 Euro.
ja, der Film hat tatsächlich... Ah, verdammt nochmal!
Pascal, nimmst du Pillen? Hast du gerade welche genommen?
Der Film hat wirklich keine Distanz. Ah, verdammt! Der Film hat wirklich keine Substanz. So. Boah, Hilfe. So, der Film hatte wirklich keine Substanz, weil das Problem ist, dass er keine kritische Distanz zu der Hauptfigur einnimmt. Über diese 3 Stunden siehst du halt, wie Jordan Belfort nur im Rauschzustand Drogen nimmt, Leute verarscht, fremdvögelt. Und im Prinzip wirkt es so, als würde Martin Scorsese wirklich glauben, na, ich überzeichne das jetzt so extrem, dann merken die Leute schon, ah, das meine ich kritisch, das ist so überspannt, das kann doch keiner ernst nehmen. Ne? Das Problem ist aber, dass, wie Jordan Belfort ja auch selber gesagt hat, das war so, der Film spiegelt das relativ gut wider, wie seine Exzesse abgelaufen sind. Und die Übertreibung allein reicht ja nicht, um auf die Probleme des Systems, in dem der Film halt spielt, aufmerksam zu machen. Weil bei Wolf of Wall Street wirkt diese Überzeichnung halt auch immer wie so ein Glorifizieren von Reichtum, von Materialismus, von Leben.
Ja, das stimmt. Diese Glorifizierung stört mich total.
Furchtbar.
Weil ich halt immer im Hinterstübchen habe, so, hey, unter dem haben halt Leute gelitten. Also, ich meine, der hat halt wirklich teilweise dafür gesorgt, dass Leute bankrott gegangen sind.
Ja, ja.
Und damit meine ich keine reichen Ölscheiß, sondern relativ normale Mittelständler.
Ja, ja, das ist ja auch einmal Thema des Filmes, wo Jordan Belfort sagt, ja, wir haben keine reichen Leute angerufen, weil die zu schlau sind. Wir haben Leute angerufen, die kein Geld haben und die noch den Traum haben, reich zu werden. Deswegen konnte man die verarschen. Und der hat die in den Ruin getrieben. Der hat unzählige Familien in den Ruin getrieben.
Ja, und gerade diese Szene, also wenn er halt erklärt, so, nee, ruft nicht die Reichen an, sondern ruft die an, die nicht reich sind. Das war so eine Szene, wo ich dachte, hey, da hätte man einsetzen können.
Genau das sind ja nämlich die Punkte, wo es möglich gewesen wäre, Ambivalenz zu schaffen.
Genau, und das macht der Film halt gar
nicht. Das macht der Film nicht, weil alles, was ambivalent ist, wird mit dem Gag aufgelöst.
Ja,
und
oder mit Übertreibung.
Ja, 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 geht ja irgendwie da so Hand in Hand. Ich habe es auch nicht verstanden, warum Martin Scorsese da so rangegangen ist. Ich meine, der hat schon zig Filme gemacht, die auf wahren Begebenheiten beruhen. Und er hat auch schon zig Filme gemacht, die diese Dekadenz von einem bestimmten Milieu, einfach nur Goodfellas oder Casino, ne, die ja auch total, die ja auch so ein bisschen, nicht so extrem wie Wolf of Wall Street, aber auch schon in dieses Exzessive ausschlagen können. Aber er hat halt immer noch gezeigt, was die machen, ist scheiße. Und er hat Bezug zu den Figuren bekommen. Ich finde, Wolf of Wall Street sagt nichts über Jordan Belfort aus, außer, dass er einen enthemmten Lebensstil hatte. Und er sagt halt auch nichts darüber aus, wie eigentlich dieser... Es ist schwierig, den Film als Satire zu sehen, weil er halt keine Zwischentöne hat. Ich kann mir vorstellen, dass das von Scorsese sicherlich so gedacht war. Mhm. Aber es funktioniert nicht wirklich ein Kommentar zum Haifischkapitalismus der 80er Jahre oder Anfang der 90er irgendwie rauszulassen, weil es fehlt der Fall. Es fehlt die Fallhöhe.
Ja, und es fehlt auch so ein richtig, also ein ernsthafter Konterpart. Es gibt halt diesen FBI-Ermittler, der von Kyle Chandler gespielt wird. Der spielt diesen FBI-Ermittler Patrick Denham. Aber der wird zum einen viel zu spät eingeführt, hat nur ein paar wenige Szenen. Und ich glaube, die einzige Szene, wo ich das Gefühl hatte, okay, jetzt das hat so eine leichte Aussage, ist gegen Ende, wenn halt John Belfort verurteilt wird oder in den Knast kommt und du siehst halt diesen Patrick Denham dann in der U-Bahn sitzen.
Ja, da hat Scorsese meine Geschichte erzählt.
Ja. Also das finde ich sehr schade. Es gibt ja diese Szene, wo dieser FBI-Ermittler Denham John Belfort auf seiner Yacht besucht, ja, und schon mal so sagt, so, hey, pass mal auf, Kumpel, wir beobachten dich. Und John Belfort da mit Dollarschein und Hummer nach ihm wirft.
Mhm.
Ja, und auch das hätte man auch so ambivalent inszenieren können, dass auch klar wird, ey Leute, das ist, um es biblisch zu nennen, ein falscher Götze. Ja? Das goldene Kalb passiert gerade an. Aber nee, das tut er nicht. Ich kann mir schon vorstellen, dass der Scorsese durchaus im Sinn hatte, eine Kapitalismuskritik abzuliefern. Aber die geht halt in diesem ganzen Exzess unter. Ja? Das ist so, für mich wirkt der ganze Film so, ja, okay, John Belfort ist ein Arschloch, aber er war schon geil, oder?
Ja, der Film hat echt sowas ganz, ganz, fast schon ekelhaft Sehnsuchtsvolles, oder?
Ja, ja. Es wird halt wirklich so inszeniert, selbst die Momente, die abstoßend sein sollen, also wenn er zum Beispiel mit einer Überdosis irgendwie mit Ferrari da fährt und irgendwie Sachschäden in, weiß ich, wie viel tausend Euro verursacht, selbst das nutzt der Film für einen Gag.
Ja.
Ja?
Ja, ja.
Er traut sich halt niemals wirklich richtig zu desillusionieren. Und das ist, also, für mich ist Wolf of Wall Street ein total feiger Film.
Ja, und scheinheilig.
Ja, scheinheilig und feige.
Ja.
Und mit feige, also, oder mutig ist man ja nicht, wenn man total viele Drogenszenen hat und Sexszenen hat. Das ist ja, Weil damit, finde ich, spielt er auch so ein bisschen. Also es gibt ganz viele Szenen, wo ich mir dachte, ja, warum zeigst du mir jetzt das? Ich habe verstanden, wie der John Belfort drauf ist. Der Film hatte mich auch ein repetitives Problem. Der wiederholt sich ständig.
Und sagt, er fügt halt nichts Neues zu. Der hat halt nichts zu erzählen.
Ich habe nicht mitgezählt, aber wie viele Szenen gibt es da, wo er diese Firmenansprachen hält in seiner eigenen Firma?
Ja, bestimmt 5, 6.
Ja, und es ist im Prinzip immer dasselbe, was er sagt. Nur der Unterschied ist, das eine Mal werfen sie mit Zwergen, das andere Mal schneiden sie einer Sekretärin für 10.000 Dollar die Haare. Aber der Inhalt, die Aussage bleibt halt gleich. Und die ist halt total stumpf.
Ja. Ja, die ist deswegen stumpf, weil, wie gesagt, es gibt keine Fallhöhe da. Das hat natürlich auch die Realität ein bisschen vorgeschrieben, weil der Jordan Belfort, der ist raus aus dem Knast und direkt hochdekorierter Motivationscoach geworden.
Und vor allem, der ist auch in so einen Wohlstandsknast gekommen, wo es
ja, Tennisplätze ja,
und sowas gab. Ne?
Ja, ja. Aber auch da, ganz ehrlich, also von Scorsese hätte ich mir da schon erwartet, dass er vielleicht mal auch so einen Blick über diese grelle Fassade wirft. Das hätte man ja trotzdem so zeigen können, wie dem Jordan Belfort eigentlich nichts passieren kann. Aber man kann ja trotzdem auch so ein bisschen Zwischenmenschlichkeit finden irgendwie. Ja. Weil das hat Scorsese eigentlich schon immer beherrscht. Dass er auch Menschlichkeit gut darstellen konnte.
Ja, bestes Beispiel für mich ist da King of Comedy, wenn Jerry Lewis einfach diesen Blick hat, wenn er entführt wird und sich noch nicht mal gegen die Entführung wehrt, wo man so merkt, okay, der Mann ist einfach nur müde, der hat keinen Bock mehr auf alles.
Ja.
Er hat sich so selbst aufgegeben. Das ist mal nur so ein kleiner Exkurs für King of Comedy, der bessere Wolf of Wall Street.
Kann man schwer vergleichen.
Ja, das stimmt schon. Ja.
Naja, das Problem ist ja zum Beispiel auch, dass der Jordan Belfort bis zum Ende sagt, es gibt ja dann auch mal so einen Zeitsprung von, glaube ich, 2 Jahren, wo er clean ist. Und dann gibt es so ein Gespräch mit Jonah Hill, ja, und wie fühlt sich so an, clean zu sein? Und sagt, scheiße, ich würde mich am liebsten umbringen.
Ja.
Das ist so die Mentalität, die der Film auch propagiert. Clean sein heißt langweilig sein.
Ja. Ja, also der John Belfort guckt halt irgendwie von der Leinwand auf uns herab.
Ja, das will, das genau. Und am Ende gibt es ja auch diese Szene, wenn er wieder aus dem Knast ist und den Stift, also in diesem Seminar und die Leute fragen, verkaufen sie den Stift? Irgendwann fährt die Kamera so aufs Publikum und dann guckst du ja das Publikum an und weißt, okay, ja, Marty, das sind wir, ich weiß. Wir alle feiern den Belfort, wir alle hängen an seinen Lippen. Nee. Irgendwie nicht.
Das stimmt. Ich bin allerdings bei einer Sache bin ich dankbar bei Wolf of Wall Street.
Mhm.
Und zwar hat der Film Margot Robbie bekannt gemacht. Und nein, ich meine jetzt
lecker
nicht darauf, dass man sie da irgendwie, ja, dass man sie da nackig sieht, aber die ist halt immer eine gute Schauspielerin. Die hat halt damit ihren Durchbruch gefeiert.
Ja.
Ne? Aber neben Margot Robbie gibt's ja auch diese eine bekannte Szene mit Matthew McConaughey.
Oh.
Weißt du, wo er sich auf die Brust schlägt?
Ja. Matthew McConaughey ist, glaube ich, der Einzige, der in dem Film funktioniert. Weil ganz er als ehrlich, Karikatur funktioniert.
Ganz ehrlich, aber die Szene, ich weiß nicht, mir gibt die nichts.
Ja, aber das ist... Irgendwie fand ich mich schon geil. Irgendwie fand ich geil, wie das spielt. So wie so ein komplett geistesgestörter Gordon Gekko. Das wäre ein Ansatz gewesen, den ich Scorsese vielleicht abgenommen hätte, wenn er das wirklich, also wirklich volle Kanne. Aber dann den Leonardo DiCaprio so unbescholten lassen, wie am Anfang. Also so einer, der das nicht versteht. Warum? Warum dreht man so ab? Warum? Dass man auch so diese moralische Perspektive hat. Also ich will nicht, dass der Film komplett durchmoralisiert wird, aber es fehlt so das Gegengewicht einfach. Der Film, er ist nicht differenziert. Der differenziert nicht.
Ja.
Das ist das Problem. Für mich ist das ein Partyfilm. Und das ist wahrscheinlich das größte Problem an dem ganzen Film. Dass das ein Film ist, wo ich mir vorstellen kann, was ich ja auch im Kino gesehen habe, wo sich Freunde, Leute treffen und halt 3 Stunden mega ablachen.
Ja.
Und gar nicht den Hintergrund verstehen, was dieser Jordan Belfort eigentlich angerichtet hat. Wie der Familien zerstört hat.
Ja, das stimmt. Ich muss auch gestehen, dass ich jedes Mal, wenn ich den Film gucke, ich habe ihn jetzt, glaube ich, zum 5. und 6. Mal gesehen.
Ja, unfassbar, man kommt immer wieder auf den Film zurück, ne?
Ja, das stimmt wirklich. Ich habe danach immer Lust, diesen 99 Homes zu gucken.
Mhm.
Weil der halt so das Gegenstück dazu ist. Der ist halt sehr ruhig, hat halt die Opfer im Fokus und der ist dann echt niederschmettert. Wenn du die nach Wolf of Wall Street guckst, dann
Ja, also den können wir an dieser Stelle wirklich empfehlen. Der ist wirklich sehr gut.
Ja, mit Andrew Garfield
und Michael Shannon.
Laura Dern und Michael Shannon. Ja, toller Film.
Mhm.
Der oftmals auch so als Horrorfilm bezeichnet wird.
Als Horrorfilm?
Als der Horrorfilm des Kapitalismus.
Ach so, wirtschaftlicher Horrorfilm, so, ne?
Genau. Also guckt euch den an, der ist wirklich.
Der findet die bessere Perspektive.
Ja, und auch besser ist, glaube ich, Big Short, weil Big Short zumindest noch so einen pädagogischen Ansatz verfolgt.
Der funktioniert eher als Satire.
Genau.
Wobei,
weil Big Short seine Figur nicht so geil findet auch.
Ja, der ist differenzierter. Der hat noch ein bisschen Distanz. Wobei ich halt auch sagen muss, so enttäuscht ich von Wolf of Wall Street bin, ich habe ihn ja jetzt nochmal gesehen. Ich muss sagen, der ist wirklich, auch wenn er echt erschöpft, der erschöpft irgendwann. Irgendwann geht er auf den Sack.
Ja.
Aber ich muss wirklich sagen, dass der immer noch kurzweiliger ist als andere 3 Stünder. Wirklich. Weil Scorsese kann halt inszenieren. Und man merkt, der hat auch Bock zu inszenieren.
Das stimmt, aber...
Aber was er inszeniert, ist halt ein bisschen fehlgeleitet.
Ich finde halt, ich finde den für einen 3-Stunden-Film nicht langatmig, ich finde den aber auch nicht kurzweilig. Ich finde einfach, dafür ist der mir zu repetitiv.
Ja, ich weiß nur, dass ich nach 2 Stunden das erste Mal auf die Uhr geguckt habe. Und das war, dachte mir, ja. Oh, okay, 2 Stunden?
Hm. Ja. Ja. Was sagst du eigentlich zu Jonah Hill? Der wird ja auch immer gern erwähnt. Es gibt ja diese Geschichte, dass er wohl irgendwie wirklich nur eine Minigage bekommen hat, weil er halt unbedingt mit Scorsese zusammenarbeiten will.
Ja. Oder
arbeiten wollte.
Ja. Naja, also ich mag ja Jonah Hill. Das weißt du, ich mag den ja sehr gerne.
Ja.
Und ich mag auch Leonardo DiCaprio und ich finde, die sind nicht der Grund, warum der Film nicht funktioniert. Ich finde, die geben sich den Vorgaben dieser Enthemmung oder dieses Überdrehens, geben die sich schon entsprechend hin, so wie es wahrscheinlich auch verlangt war. Der hat Opa Marty wahrscheinlich gesagt, hallo, der jetzt hier mal richtig abgehen und dann ist gut, ne?
Ich stell mir gerade vor, wie so ein Opa da sitzt so, ah, Leo, und jetzt schön das guckt aus den Anusstumpfen, so wie ich es dir gezeigt habe.
Oh. Ja. Nee, man merkt ja auch, die sind total spielfreudig, die haben mega Bock. Ja, aber es sind jetzt von beiden nicht die besten Karriereleistungen, ne?
Was ja ganz interessant ist, dass der Jordan Belfort ja, glaube ich, die 3. Kapitalistenrolle war von DiCaprio. Zuvor hier Jay Gatsby und Calvin Candy, also der große Gatsby und Django Unchained und jetzt Jordan Belfort Wenn du jetzt mal so siehst, welche Kapitalistenrolle von DiCaprio gefällt dir am besten?
Gatsby.
Okay.
Ja. Der hat die Traurigkeit.
Ja, das stimmt.
Django, da hat er die diese dämonische Kindlichkeit. Mhm. Und in Wolf of Wall Street hat er die unkommentierte Geilheit.
Das ist wunderschön gesagt.
Ja, so ist es leider.
Ja, ich muss gestehen, ich kann mich da nicht festlegen. Also
Ich finde halt auch der The Great Gatsby total großartig. Ich mag den total gerne. Mhm. Ich weiß, du magst den nicht so gerne, aber
ich habe ihn auch lange nicht mehr gesehen. Alex, muss ich jetzt auch gestehen, dass ich keine große Lust habe, den jetzt nochmal zu gucken nach Wolf of Wall Street, weil jetzt habe ich von Kapitalismus leer auch mal die Schnauze voll.
Ja, wobei Gatsby ja, findest du, das ist so eine kapitalistische Figur?
Naja, es geht halt immer darum, dass er halt eine reiche Persönlichkeit spielt.
Mm, okay, naja.
Ja, mm. Genau wie halt dieser Calvin Candy.
Mm. Ja? Naja, also klar, die sind schon verdienen schon am Kapitalismus. Ne? Ja. Aber ich finde alle drei Performances nicht schlecht.
Wie gesagt, darstellerisch bin ich bei dir, also da gibt's auch wenig auszusetzen. Ich muss halt gestehen, also Matthew McConaugheys Rolle, die ist so die führt ihn halt ein und dann klopft er sich halt so ein paar Mal auf die Brust und das ist halt irgendwie cool angeblich. Mich lässt das eher kalt. Kyle Chandler finde ich auch toll, aber ich glaube, es liegt einfach darin, weil es so einer der wenigen Lichtblicke für mich war.
Ja, das Matthew McConaughey für mich funktioniert nicht halt noch daran, weil du noch diesen 22-jährigen unbescholtenen Boy Jordan Belfort hast, der so an die Wall Street halt kommt und sagt, ja, okay, aber ist doch gut, wenn alle Seiten davon profitieren. Und dann Matthew McConaughey hat so, nope. Und dann ist halt dieses Gesicht doch und das ist okay, scheiße. Ja. Ja, das funktioniert halt, weil da hast du so Kontraste einfach noch, aber ja. Irgendwann wird John Belford halt selber zu dem Vincent Hanna, das war Heath, wie heißt er denn nochmal? Mark Hanna? Mark Hanna heißt Matthew McConaughey in Wolf of Wall Street. Und Vincent Hanna heißt
aus Heath.
Yeah. Ja.
Mark. Okay, ja. ich muss gestehen, ich werde nicht warm mit der Figur von Jonah Hill. Weil die ist mir auch zu drüber, aber auch zu drüber, wenn sie nicht auf Drogen ist.
Ja, die ist so ein Comic Relief, ne?
Ja, tatsächlich.
Merkt man ja schon. Ich glaube, der hat auch am meisten improvisiert von allen Schauspielern, habe ich mal gelesen. Ist halt auch der Einzige, der von denen aus dem Comedy-Bereich kommt. Allein dieser Dialog, über dass er seine Cousine geheiratet ist, glaube ich, komplett improvisiert. Und er sieht natürlich auch schon aus wie ein Knallcharge mit seinen mega großen Zähnen und ja, das ist alles nicht sonderlich subtil. Das ist ein Partyfilm, das ist das Problem des Films, das ist ein Partyfilm. Aber ganz ehrlich, wenn du besoffen bist und vielleicht noch ein bisschen was anderes drin hast und den einwirfst, da gibt's echt Passagen, wo ich mir vorstellen könnte, dass wenn du drauf bist, echt Spaß dran hast.
Kann es sein, dass du gerade alles versuchst, um den Film gut zu reden?
Nee, aber ich versuche nur irgendwie zu verstehen, was Scorsese sich dabei gedacht hat.
Hast du wieder Pillen genommen?
ja, aber nee, ich man muss ja nochmal sagen, dieses Hate-Cast ist polemisch gemeint. Wir beide hassen den Film nicht.
Nein.
Bei mir ist es vor allem die Enttäuschung. Also ich bin echt zutiefst verletzt gewesen, was Scorsese da gemacht hat. Ich weiß nicht, du warst wahrscheinlich, verletzt wahrscheinlich nicht, aber du warst wahrscheinlich.
Doch, er hat mich total verletzt.
Arschloch, ey. Ja. Nee, der hat mich wirklich verletzt, der Film. Also ich habe gedacht, ey, Scorsese, du bist fast 80, warum machst du jetzt einen Film, den ich mir so von, weiß ich nicht, wer hat den letzten Seth Rogen-Film gedreht? Ne? Also.
Ich muss gestehen, als ich jetzt nochmal vor ein paar Tagen geguckt habe, dachte ich mir, das ist so ein Film. Also du merkst halt schon meistens Scorseses Handschrift raus, aber so wie er seine Figuren, diesen Kapitalismus schon irgendwie geil findet, das könnte auch ein Film sein von so einem Influencer.
Von einem Influencer?
Ja, so Bibi's Beauty Palace, so wie die Olle heißt. Weißt du? So diesen Kapitalismus, der so hochgehalten wird. Ja, fand ich. Also klar, Bibis Beauty Palace oder wie die Olle heißt, die wird niemals so inszenieren können wie Martin Scorsese, ja, aber so von der Aussage des Films. Ja, also weiß nicht, ich habe mich daran irgendwie erinnert gefühlt.
Ja, okay.
Also es geht halt ums Verkaufen halt.
Ja, klar. Ne? Versuchung, Bedürfnisse schaffen.
Genau.
Ja. Ja, Jordan Belfort als Influencer.
Also der ist ja, glaube ich, immer noch erfolgreich als hier, du hast es gerade eben schon erwähnt, hier als Motivationstrainer.
Mhm.
Und der hat ja, der echte Jordan Belfort hat ja auch im Film ein Cameo.
Ja.
Ich glaube, es ist der Typ, der am Ende den Film Jordan Belfort ankündigt, auf der
genau,
Video, glaube ich,
genau,
ist
genau.
Das ja. 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 Aber wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen. Ich finde es halt echt widerlich, was der Film macht. Weil der so komplett mit Scheuklappen da durchgeht, ohne auch mal nach links oder rechts zu gucken, halt auf die Opfer. Und ich will ja nicht sagen, dass ich will, dass der Film die ganze Zeit dann die Opfer zeigt, aber das ist ihm so scheißegal, da habe ich das Gefühl.
Ja, der hat eine sehr beschränkte Sichtweise, das stimmt. Leider.
Und ich muss auch gestehen, ich find's auch ziemlich widerlich, wenn ich dann Leute sehe oder höre, die dann irgendwie schreiben so, oh, der ist schon geil, okay, er hat Fehler gemacht, ja, und das ist eigentlich alles kriminell und da haben noch Leute gelitten, aber scheiß drauf, das war echt geil. Das ist so.
Ja. Und die Frauenfiguren. Naja.
So viele Frauenfiguren gibt's ja nicht. Es gibt eine erste Ehefrau.
So viele Frauen gibt's nicht und alle sind Nutten.
Ja, also seine erste Frau, die wird gespielt von dieser Christine Milotti, das ist die, die bei How I Met Your Mother am Ende dann die Mutter war.
Spoiler!
Oh ja, ja, ja.
Super. Naja, die lässt da links liegen, weil die zu langweilig ist.
Genau, dann kommt halt Margot Robbie.
Die findet er ganz geil, ja. Aber die ist halt auch irgendwann eine Mutter und merkt, okay, scheiße, der Lebensstil, das funktioniert nicht. Und das mag er dann auch nicht. Die will seine Tochter wegnehmen, also ist eine Schlampe. Und der Rest der Frauen, das sind alles Nutten. Und das sage ich nicht wertend. Das sind Prostituierte.
Ja. Also es gibt ja dieses, die Szene, die ich erwähnt habe, da wo er einer Sekretärin die Haare kahl scheren lässt, den Kopf kahl scheren lässt, pardon, für $10,000.
Mhm.
Und das zeigt recht deutlich, glaube ich, wie er Frauen sieht und behandelt. Ja, aber auch darauf wird nicht weiter eingegangen. Ist halt Spaß, weißt du?
Ja.
Ist so ein bisschen wie gehst zum Obdachlosen hin, trittst ihn ins Gesicht, dann sagst du, Spaß.
Ja. Ja. Ja, aber ich bin glücklich, dass Scorsese das wieder gut gemacht hat, direkt mit seinem neuen Film, mit Silence. Da hat er Wolf of Wall Street echt den Boden gestampft.
Ja, also Silence ist natürlich eine so richtige filmische Offenbarung gewesen von ihm. Also muss ich auch sagen, wäre vielleicht mal ein Lovecast drin irgendwann.
Oh, ja. Ne? Wenn den irgendjemand noch gucken sollte.
Also ich werde mir den bestimmt noch mal angucken, obwohl...
Nee, ich meine von den anderen Leuten, dass irgendjemand mal diesen Film kennt.
So, weißt du was? Wir melden uns einfach mit total vielen Fake-Profilen beim Movieback an. Und dann gucken wir einmal die Filme, dann machen wir die Filme absichtlich auch runter oder hoch. Machen wir bei Silence alle nur 0,5 bis 3 Punkte und dann machen wir einen Lovecast und dann geht's hoch von 8 bis 10. Und dann so, es wirkt.
Ja.
Guck mal hier, Stuitron und Soul Man haben den Film umbewertet nach dem Lovecast. Das ist nicht toll.
Ja. Aber für mich, Wolf of Wall Street, einer der wenigen Kultfilme, die irgendwann so in 20, 30 Jahren wirklich als Kultfilme gefeiert werden.
Das könnte durchaus sein, ja.
Ja, der wird in 30 Jahren ein Kultfilm sein.
Mal schauen. Aber er hätte das Potenzial. Das verleugne ich nicht.
Ja.
Nee. Ich fände es schade. aber muss man halt durch, ne?
Ich fände es vor allem schade, wenn das der Film ist, an den sich die Leute in Bezug auf Martin Scorsese in 30 Jahren erinnern werden. Weil in 30 Jahren wird der gute Mann... Naja, vielleicht, weiß ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass er mit 110 nicht mehr lebt.
Ja, das muss man ja sagen, also der ist halt auch echt temporeich inszeniert, ne? Im Gegensatz jetzt zu Silence. Silence ist ja wirklich sehr langsam.
Silence ist richtiges Arthouse-Kino.
Genau, und Wolf of Wall Street ist halt wirklich bam, hier, bam, MG, bam, da wird hier MG halt rausgeholt, ne?
Ja.
Und mit visuellen Spielereien und Off-Kommentaren und Montagen halt wirklich.
Und Superzeitlupe.
Superzeitlupe auf den Sehnerv geballert.
Mhm.
Ja, das stimmt schon.
Wirkt schon nicht wie von einem 79-Jährigen inszeniert, muss man sagen.
Nee, das stimmt schon. Das ist so ein bisschen auch ein gefälliger Film. Ich glaube, der, wenn du, wie soll ich das nett ausdrücken? Wenn du dumm bist.
Ja, ja, fängt gut an.
Und guckst diesen Film. Also mal angenommen, du gehst nur alle 4 Jahre ins Kino, um den neuen Transformers zu gucken.
Mhm.
So. Und dann siehst du halt Wolf of Wall Street. Ich glaube, dass du dann das Gefühl hast, boah, war der Film clever und smart. Ja. Und weißt du was?
Ja.
Er ist nicht clever und smart.
Vielleicht sind wir einfach auch zu blöd, um die Cleverness zu erkennen.
Nein, wir sind schon voll intelligent. Doch, doch, definitiv. Das beweisen wir bei jedem neuen Love and Hate Cast. Mhm. Also.
Stimmt. Mhm.
Ne?
Ja. Da hast du recht.
Ja, ich freue mich auf die Kommentare.
Ja, ich auch. Da gibt's viele Offenbarungen, denke ich. Selbstoffenbarungen vor allem.
Aber trotz allem, kommentiert, definitiv.
Klar.
Das werde ich gleich am Ende nochmal sagen. Nur weil wir den Film nicht mögen, hassen wir euch nicht, wenn ihr ihn mögt.
Das hast
also
du
die
jetzt
meisten
gedacht,
von euch.
Ne?
Es gibt Ausnahmen.
Ja. Ja,
Muss an Thomas.
Ja. Nee, das stimmt schon. Bitte kommentiert. Ja. Versucht uns eine andere Sichtweise zu aufzudrücken. Und kommt nicht an, dass Kapitalismus die Religion unserer Zeit ist, denn das ist auch nicht sonderlich clever. Und sagt mir nicht, Jordan Belfort ist der Prediger unserer Zeit oder der Jesus oder der Christus oder der Gott unserer Zeit. Das ist auch nicht clever. Aber wir sind gespannt.
Wobei Kapitalismus ist einfach, das stimmt schon.
Ja, aber halt, es ist nicht clever.
Kurzer Zeit. Aber es ist ja kein Grund, es nicht zu kritisieren.
Nee, deswegen, das ist jetzt nicht clever, das dann zu nennen. Ja, Kapitalismus ist aber die Religion unserer Zeit. Und der zeigt, wie wir alles jünger sind, dieser Religion. Ja, das mag sein, aber trotzdem muss man das nicht abfeiern, finde ich.
Ja, wobei wir sollten jetzt vielleicht nicht jetzt schon auf Kommentare eingehen.
Ich hasse euch alle, schon im Vorfeld.
Die noch gar nicht eingetroffen sind.
Egal, was ihr schreibt, ich hasse euch.
Das stimmt übrigens. Das war vielleicht wirklich alle.
Und deswegen habe ich Angst vor ihm.
Genau, ja. Hast du noch was zum Film?
5 Oscar-Nominierungen.
Ach ja, das war doch wieder so, wo sich Leute beschwert haben, warum DiCaprio keinen Oscar bekommen hat. Ne?
Ja, naja. Hat verloren gegen, lass mich nicht lügen, Matthew McConaughey. Alright.
Jetzt macht die Szene, wo wir irgendwie sind.
Ja.
Wobei, ich glaube schon, dass die halt irgendwie Sinn macht, nur der Sinn ist bei mir nicht angekommen.
Ja, ich mag die ja ganz gerne. Ich finde, das funktioniert halt mal, dieses Karikatureske. Aber.
Ja.
Naja.
Also, wenn du nichts mehr hast, dann können wir zum Schlussakkord übergehen.
Bitte.
Ich möchte mir nämlich langsam mal wieder eine Line ziehen.
Ja.
Kommentiert fleißig. Wir sind ernsthaft auf eure Antworten gespannt. Wenn ihr jetzt kommentiert dazu, dass ihr irgendwie einen Cast über Hate- oder Love-Schauspieler haben wollt, wir haben es gehört, wir werden uns drum kümmern und das mal ins Auge fassen. Das Special mit den Covern, da werden wir intern auch mal drüber reden, weil wir sind ja nicht alleine hier bei Movie Break, es gibt ja noch andere Autoren, ne? Das heißt, da müsst ihr jetzt nicht nochmal kommentieren.
Ja.
Ja, jetzt nur 0 Kommentar. ansonsten schreibt uns, wie ihr den Cast fandet, wie ihr den Film findet. Sagt uns auch gerne, wenn ihr den Film mögt, warum ihr ihn mögt. Würde mich interessieren. Und danke fürs Zuhören und wir melden uns nächstes Mal mit einem Lovecast wieder, da wird's urzeitlich. Und dann übergebe ich zu Pascal.
Ja, was soll ich sagen?
Wie wär's mit Auf Wiedersehen?
Danke fürs Zuhören, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
But angry feelings are disagreeable. They make you act and look as well as feel unhappy. You see, the important thing is to let out our anger in some active way. By running, or jumping, or hitting the punching bag.